Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ich bin in der Central Division angekommen bei der Serie Hot, Neutral or Not. Und wie bei den anderen Divisions beginne ich mit dem letztplatzierten Team. Und das ist überraschenderweise die Mannschaft, die im letzten Jahr noch die President's Trophy gewonnen hat, aber die jetzt in dieser Spielzeit arge Probleme bekommen hat und noch nicht so wirklich ins Laufen gekommen ist. Die Rede ist von den Winnipeg Jets. Und die Winnipeg Jets, die haben zum Beispiel das Problem, dass sie relativ wenig schießen. Da sind sie auf Platz 24, was die Schüsse betrifft. Das ist eben dann nicht so viel, um genug Offensive zu generieren. Und das ist generell ein Thema, nur Platz 21, was die geschossenen Tore betrifft. Auch das ist nicht so wirklich gut. Muss man schon sagen, dass sie da eben entsprechend einfach ja, vorne nicht so gut sind wie in der letzten Saison. Aber auch in der Defensive sind sie auch nur auf Platz 19. Also das ist alles unteres Mittelmaß. Und dementsprechend sortieren sie sich dann hinten ein. Und was mir persönlich auffällt, ist, dass sie ja im Prinzip nur drei Spieler haben, die zweistellig scoren. Und dieses Death Scoring, was vielleicht im letzten Jahr auch so ein bisschen den Unterschied gemacht hat gegenüber anderen Mannschaften, das ist einfach nicht mehr da. Und ein Beispiel, natürlich eins von vielen, ist leider, muss man auch sagen, Nino Niederreiter, der aktuell Kurs 12 Tore hat. Und in den letzten Jahren hatte er 20, 24, 24, 18 und 17. Wie gesagt, das ist alles immer natürlich auch abhängig davon, mit wem er spielt, wenn da jemand verletzt ist und so weiter. Aber das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass alle vielleicht so ein kleines Stückchen weniger treffen, kleines Stückchen weniger dann auch zum Erfolg beitragen können. Und da muss man dann eben sagen, dass sie aus dem Grund aktuell jedenfalls am Ende der Central Division liegen. Es gibt ein paar Punkte, die vielleicht Hoffnung machen. Mark Scheifele und Kyle Connor, die haben eine richtig starke Spielzeit wieder. Beide 23 Tore aktuell. Der eine 58 Punkte, der andere 56 Punkte. Das ist ein wirklich starkes Duo, eins der besten Duos in der Liga. Aber das reicht aktuell nicht. Zusammen mit Gabriel Vlady, der hat noch 19 Tore. Und das war's dann eben. Ne? Also da kommt dann eben nicht mehr so wirklich viel. Was man sagen muss, ist positiv, finde ich, dass Connor Hellebuyck nur 11 Spiele gefehlt hat. Also das war ja bei einer Knieverletzung vielleicht auch nicht unbedingt abzusehen. Und er ist auch okay aktuell dieses Jahr, plus 9,3 in 30 Spielen. Das ist sicherlich nicht das, was er in den letzten Jahren hatte, aber er wird nicht immer eine MVP-Form haben, bei seiner Trophy in dieser Saison eben auch nicht. Vielleicht, wenn sie wirklich noch heiß laufen können, können es noch in Richtung Playoffs gehen. Das wird aber extrem schwer. Ich will mir mal einmal das Wildcard-Standing hier anzeigen lassen. Und da ist eben das Problem, dass zwischen den Winnipeg Jets und dem ersten Wildcard-Platz, da liegen 9 Punkte. Ich meine, sie haben ein Spiel weniger. Okay, sagen wir mal, es gewinnen, sind da 7 Punkte. Aber vor allem sind dazwischen dann auch nochmal, oder sie müssen 7 Mannschaften überholen. Und das ist richtig problematisch. Deswegen wollen wir mal schauen, ob die Winnipeg Jets in die Playoffs kommen. Eine andere Mannschaft, die letzte Saison in der zweiten Hälfte sehr, sehr gut gespielt hat, das waren die St. Louis Blues. Und da hatte man so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das mit rüber retten können und vielleicht in diesem Jahr wieder in Richtung Playoffs schauen können. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die St. Louis Blues sind ein richtig schlechtes Team in diesem Jahr. Sie haben die wenigsten Tore aktuell von allen NHL-Teams, Platz 32. Sie haben die wenigsten Schüsse auch, die sie abgeben von allen NHL-Teams, Platz 32. Die Fangquote ist auf Platz 25. Jordan Binnington ist von 90 Torhütern, die in der Statistik sind, Gold Save Above Expected, der letzte Torhüter von diesen 90. Also richtig, richtig schlecht. Sie haben mit Justin Faulk und Tyler Tucker das schlechteste Verteidigerpaar, was die Statistik Expected Goals vorbetrifft für ein Verteidigerpaar. Also das ist auch Platz 32 von 32 Paaren, die da reinfallen in diese Wertung. Da gibt es eine Mindestanzahl an Minuten. Und als Beispiel sei auch nochmal Cam Fowler genannt, der letzte Saison aus Anaheim kam, sehr gut eingeschlagen hat. Der hatte 36 Punkte, 9 Tore in den 51 Spielen, die er absolviert hat. Aktuell hat er ein Tor, ein einziges Tor in 49 Partien, 16 Punkte auch nur. Also das ist auch wieder so ein Punkt. Es fehlt vorne an der Offensive, es fehlt hinten an Offensive. Sie haben schlechte Torhüterleistung und die Kombi führt eben dazu, dass St. Louis nicht gut platziert ist. Wenn wir schon bei Neutral sind, dann würde ich da zumindest noch Joel Hofer nennen, der quasi einen 0,0-Wert hat bei Goal Save Above Expected und das in auch 26 Partien, also gar nicht mal so wenig Spiele, absolviert hat. Da ist er zumindest so, dass er nicht mehr kassiert, als er denn kassieren sollte, laut Statistik. Tja, und ansonsten habe ich echt gesucht, um was Positives zu finden. Vielleicht kann man Jimmy Snuggerud nennen, der als Rookie da ganz gut performt. Und die Blues haben die drittmeisten Checks. Hello! Weiß ich nicht, ob das irgendwas wert ist, aber ansonsten ist da wirklich nicht viel Positives in der Saison der St. Louis Blues. Die Chicago Blackhawks dagegen, die haben bisher eine, würde ich sagen, akzeptable Spielzeit und sie haben vor allem, was mich ein bisschen überrascht, ein gutes Unterzahlspiel. Platz 2 hinter den Avs, also das ist schon mal eine gute Platzierung dann an der Stelle und sie haben auch ein paar Spieler individuell, die richtig gut sind. Allen voran, wenn wir beim Penalty Killing sind, einen Einfluss darauf hat ja auch der Torhüter. Spencer Knight plus 13,5 aktuell in 33 Partien, 91,3 die Fangquote, bisschen über 2,5 Tore pro Spiel kassiert er. Sicherlich jemand, den man so ein bisschen im Auge haben muss, was die Vezina Trophy betrifft. Also da eine sehr gute Entscheidung von ihm dann eben, oder beziehungsweise für ihn sehr gut, dass er aus Florida dann eben in Chicago gelandet ist. Dann muss man sagen, sehr tolle Spielzeit bisher, wenn er gesund ist, von Connor Bedard. 20 Tore und 48 Punkte in 38 Spielen, das finde ich, passt vollkommen. Er hat jetzt einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht, vielleicht nicht so ganz wie Macklin Celebrini, aber trotzdem finde ich, dass er jetzt so langsam ankommt, da wo man ihn auch erwartet hat. Und man muss sagen, Spieler wie Burakovsky, Bertuzzi zum Beispiel, die sind auch gut und knüpfen so ein bisschen an Leistung an, die sie vor ein paar Jahren mal gezeigt haben. Also das ist ein Punkt, der auch bei anderen, bei den Chicago Blackhawks gilt. Aber es gibt natürlich auch ein paar Probleme, deswegen sind sie eben aktuell nicht auf einem Playoff-Platz, sondern noch weiter hinten in der Division platziert auf Platz Nummer 6 und die Probleme sind zum Beispiel, dass sie viele Torschüsse zulassen, Platz 26 da, dass der Expected Goals Wert wirklich schlecht ist, Platz 30 und dass sie nicht nur viele Schüsse zulassen an sich, sondern dass sie auch viele hochkarätige Torchancen zulassen. Ich meine, Platz 3 war das bei den Schüssen und vor allem ist es eklatant, wenn man sich die Defensive Heatmap anschaut, dann ist es so, da ist dieser rote Vulkan, den man ja immer in der Offensive haben möchte, direkt vorm Tor, den gibt es bei den Chicago Blackhawks in der Defensive und da muss Spencer Knight sehr, sehr viel Arbeit leisten, also da ist noch viel zu tun, damit die Chicago Blackhawks dann auch defensiv stabiler stehen, aber was ich richtig hot fand, um das mal abzuschließen bei den Blackhawks, Jonathan Toews ist ja auch Winnipeg Jets, passt ja dann, war letzte Nacht mit seiner Mannschaft das erste Mal wieder in Chicago, das erste Mal, dass er in einem anderen Trikot in Chicago war und es gibt ja Ehrungen, also Video-Tributes und Standing Ovations für Spieler, aber das, was da abgelaufen ist, also Respekt vor den Blackhawks-Fans, das war dann insgesamt mit Video fast 5 Minuten Standing Ovations. Er hat dann auch, irgendwann hat man auch gesehen, alright, alright gesagt und fuhr die dritte oder vierte oder fünfte Runde da. Also das war schon sehr, sehr toll, was die Fans der Blackhawks da abgezogen haben. Eine durchaus positive Überraschung auch dieser Spielzeit sind die Nashville Predators, die aktuell zumindest mal in Richtung der Playoffs schielen können. Und das liegt unter anderem daran, dass sie auch gute Statistiken haben. Expected Goals Forward ist gut, da sind sie auf Platz Nummer 8. Und wenn wir da schon bei der Offensive sind, Ryan O'Reilly ist auf Kurs 75 Punkte. So viele hatte er zuletzt 2018, 2019, da war er noch bei den St. Louis Blues. und hat dann in der Spielzeit einen Stanley Cup gewonnen. Das werden die Predators nicht schaffen. Also die Wette würde ich eingehen. Trotzdem, er erhöht natürlich seinen Marktwert, falls er denn gehen möchte, beziehungsweise falls sie ihn abgeben möchten. Da sagt Barry Trotz, dass sie Ryan O'Reilly, obwohl der keine No-Trade-Clause hat, so behandeln, als ob er eine hätte, also ihn dann fragen würden. Und wenn er sagt, nö, ich will nicht weg, oder wenn er sagt, ich will zu dem Team nicht, dann würden sie das respektieren. Warten wir mal ab, wie das dann in den nächsten Wochen und nach Olympia vor der Trade-Deadline aussieht. Und ich habe vorhin von Verteidigerpaaren geredet, von der einen Übersicht, und da sind Nick Hague und Nick Blankenburg, die Nickies, wenn das so der Spitzname der Verteidiger ist, auf Platz 6 insgesamt. Also gar nicht so schlecht. Zum Beispiel vor ganz prominenten Duos wie Makar und Taves platziert. Also die sind gut drauf in dieser Spielzeit. Was ist neutral bei den Nashville Predators? Das Powerplay, 20,3%, Platz 16, genau in der Mitte quasi der NHL. Aber wo gibt es Probleme? Naja, bei den Toren selber, 2,81 sind nur Platz 24. Und da sieht man zum Beispiel zwei Spieler, Philipp Forsberg, der hat aktuell 18 Tore in 48 Partien und 36 Punkte. Das wäre dann am Ende, würde dabei rauskommen, dass er 62 Punkte hätte in der Spielzeit. Und das wäre, wenn man jetzt andere Spielzeiten hochrechnen würde, so auf den Punkteschnitt, eine Negativmarke für ihn seit langer, langer Zeit. Also ja, schwächelt so ein bisschen im Moment. Und auch Brady Shea, der ja kam aus Carolina und der hat in Carolina übrigens schon mal 18 Tore geschossen. Aktuell bei einem Treffer bisher in dieser Saison. Da fehlt ihnen eben die Offensive durch unter anderem diese beiden Spieler. Und die Torhüter Saros und Anunen haben beide negativen Goal Save Above Expected. Beide eine Fangquote unter 90%. Beide knapp 3 Gegentore im Schnitt pro Partie. Das ist dann zu schlecht für mehr. Die Utah Mammoth, die haben einen richtig guten Expected Goals Vorwert und sind da auf Platz 4. Und wenn wir auch da wieder bei Verteidigerpaaren sind, Nate Schmidt und John Marino, die sind das zweitbeste Verteidigerpaar nach Darren Radish und Jannis Moser in der Statistik. Also das finde ich dann auch schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und zeigt eben, dass auch manchmal Verteidigerpaare, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, für Teams wichtig sind und sehr, sehr gute Leistungen abliefern können. Ja, und wenn ich nochmal in die Statistiken bei den Stürmern mit reinschaue, dann sind da Clayton Keller, Nick Schmaltz und Dylan Gunther zu nennen, die noch nicht bei einem Punkteschnitt von einem pro Partie angekommen sind, aber in die Richtung gehen und da eben schon mal ein ganz gutes Trio sind, wenn man dann auch auf andere Mannschaften schaut. Was passt noch nicht so ganz zusammen in Utah? Das Powerplay ist auf Platz 30, die Fangquote ist auf Platz 24 und JJ Peterka, ja, 16 Tore, Kurs 27 Treffer, das sind genauso viele, wie er letztes Jahr bei den Sabres hatte. Ich hatte mir so ein bisschen mehr erhofft. Ich hatte tatsächlich gedacht, Mensch, der müsste so Mitte 30, wenn es richtig gut läuft, vielleicht in die Richtung von 40 Treffern gehen. Für eine erste Spielzeit aber vielleicht auch akzeptabel an einem neuen Standort und vielleicht passt das dann im nächsten Jahr so ein bisschen mehr noch für ihn. Wir sind angekommen beim drittbesten Team in der Central und das sind die Dallas Stars. Sind natürlich eine Mannschaft, die weiterhin zum Titelfavoritenkreis gehört, unter anderem, weil sie ein sehr gutes Powerplay haben, das zweitbeste der Liga hinter den Edmonton Oilers und weil sie einen richtig guten Torhüter haben. Jetzt sagt er, ja klar, Otter ist das. Nein, Casey DeSmith ist aktuell der bessere von beiden. Plus 11,6 in 19 Partien. Gegentorschnitt unter 2,5 und eine Fangquote über 91. Das sind aktuell bessere Zahlen als bei Jake Oettinger, aber trotzdem wird er dann in den Playoffs sicherlich die Nummer 1 sein. Die Dallas Stars, die haben ein richtig gutes Trio vorne. Natürlich muss man fast sagen, mit Mikko Rantanen, mit Jason Robertson und mit Wyatt Johnston. Rantanen hat 63 Punkte, 19 Tore. Robertson und Johnston haben jeweils über 25 Treffer bisher schon erzielt. Die sind eben dieses Stück nochmal besser, wenn man jetzt den Vergleich zum Beispiel mit Utah nehmen möchte. Und qualitativ ist das dann einfach nochmal eine Stufe mehr, was die Dallas Stars da vorne haben. Bin ja auch gespannt, wie sich das dann mit den USA entwickelt. Jason Robertson lässt man ja zu Hause für Olympia. Ja, neutral habe ich da jetzt nicht wirklich was gefunden. bei den Dallas Stars. Aber so ein paar Punkte, die vielleicht so ein paar Red Flags sind. Wenn ich eben bei den Spielern war, die drei sind richtig, richtig gut. Dann kommt noch Robert Hintz mit 14 Treffern und das war's. Danach hat kein Spieler mehr als 7 Tore. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, es sind einige, die getroffen haben. Und aktuell beim Roster, was ich hier in Übersicht habe, haben alle mindestens ein Tor erzielt. Das ist schon mal ganz gut, aber diese Verlässlichkeit, die fehlte ihnen dann zum Beispiel letztes Jahr auch in den Playoffs. Und wenn die heiß laufen, wenn die unteren Reihen gut sind, dann ist das okay. Aber wenn du eben Probleme hast, weil die nicht treffen, dann nützen dir vorne deine drei Superstars auch nichts, denn das hatten andere Teams in den letzten Jahren auch. Wenn du vorne eine Reihe hast, die schießt sehr, sehr viele Tore, aber die anderen treffen nicht in den Playoffs, dann ist das meistens nicht genug. Also da vielleicht auch nochmal der ein oder andere Trade für die Dallas Stars vor der Trade-Deadline und dann passt das. Allerdings muss man auch sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass sie zu wenig schießen, dass sie auch so wenig treffen, denn da sind sie nur auf Platz 31, was die Schüsse betrifft pro Partie. Hätte ich nie gedacht, dass die Dallas Stars da so weit unten sind und das führt dann auch dazu, dass der Expected Goals Wert auch nur auf Platz 20 ist. Also sie generieren zu wenig Offensive, die Dallas Stars, und ja, finde ich, wie gesagt, etwas ungewöhnlich bei einer Mannschaft, die ja an sich sehr, sehr gut und vor allem ausgeglichen tief eigentlich besetzt ist. Wir schauen auf das zweitbeste Team in der Central und das sind die Minnesota Wild. Die haben einen guten Torhüter mit Gustafsson plus 7,1 in 31 Partien. Die haben die meisten Shutouts in der NHL mit ebenfalls 7. Sie haben die wenigsten Strafzeiten anteilig gesehen auf die Saison. Also das sind alles gute Werte. Sie haben eine gute Heatmap vorne in der Offensive, könnte ein bisschen roter sein vorne vorm Tor, aber ansonsten sieht das da auch gut aus und die Defensive insgesamt, die ist auf Platz Nummer 7, was die Gegentore betrifft, das ist an sich ganz solide. Das Powerplay ist auf Platz 11, auch das passt. Und sie haben aktuell sich sogar den zweiten Tabellenplatz und dann Heimrecht in der ersten Runde erobert. In der Central ist natürlich noch ein bisschen hin. Das waren die positiven Werte der Minnesota Wild. Dann gibt es eine Neutral-Statistik tatsächlich. 3,16 Tore für, das ist Platz 15. Eben auch da genau in der Mitte der NHL platziert. Und dann gibt es aber auch ein paar Probleme. Sie lassen relativ viele Schüsse zu, das ist Platz Nummer 26 und sie haben ein schlechtes Unterzahlspiel, das ist nur auf Platz Nummer 27 in der NHL und dazu kommt auch noch, sie haben des Öfteren Verletzte, also Bogosian zum Beispiel war verletzt, Brodin ist anscheinend verletzt, wird wahrscheinlich Olympia verpassen, Middleton war mal verletzt, Foligno, Hartman, Nico Sturm hat zu Anfang lange gefehlt, als er noch da war. Marco Rossi, Tarasenko zwischendurch weg, Zuccarello. Also sie haben immer mal wieder Verletzungen gehabt, die Minnesota Wild. Und das ist eben ein Punkt, wo man merkt, dass sie noch nicht so die Tiefe haben, wie vielleicht dann Dallas, vielleicht Colorado und das an der einen oder anderen Stelle noch nicht so ausgleichen können. Ich bin aber mal gespannt, Bill Guerin geht ja offensichtlich all in und da kann man vielleicht noch den ein oder anderen Jade erwarten bei Minnesota. Ich weiß zum Beispiel nicht, es wird nie über Alex Tuck geredet bei Minnesota. Der wird immer bei anderen gehandelt. Warum denn nicht zu den Wild? Also könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ja, und dann kommen wir zur Colorado Avalanche. Und da fange ich mal mit Nott an, denn Nott ist natürlich weiterhin das Powerplay, das ist auf Platz 24, wobei es jetzt in den letzten anderthalb, zwei Wochen besser war, aber 16,7% sind bei dem Roster ja eigentlich fast unmöglich, das überhaupt hinzubekommen, aber irgendwie schaffen sie es dann doch nicht zu treffen und da an der einen oder anderen Stelle dann ja, vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert, dann das Powerplay zu gestalten. Aber wie gesagt, das war jetzt ein Trend nach oben. Ansonsten weiß ich im Moment nicht, was ich da Negatives finden soll. Und auch bei Nutel habe ich jetzt nicht wirklich lange gesucht, denn die Bilanz ist überragend aktuell. Sie haben die meisten Tore mit Abstand, sie haben die wenigsten Gegentore mit Abstand, sie haben das beste Unterzahlspiel, sie geben die meisten Schüsse ab. Sie haben mit Nathan MacKinnon aktuell denjenigen, der die meisten Tore hat. Der ist auf Kurs 66 Treffer, 148 Punkte. Sie haben neben MacKinnon noch zwei, die über 20 Tore haben, mit Natchez und Nelson. Sie haben noch drei weitere Spieler, darunter mit McCarr einen Verteidiger, die auch zweistellig getroffen haben. Olofsson hat 9 Tore, Brent Burns hat 8, Parker Kelly hat 9. Das nochmal als Side-Note zu anderen Teams. Er hat ja eben gesagt, zum Beispiel, da gibt es andere Mannschaften, die haben wie Dallas vorne die drei Großen, da noch einen mit dazu und danach alle mit 7 oder weniger. Colorado ist gut besetzt vorne, sie sind tief besetzt. Sie haben aktuell auch noch die Verletzungen gut aufgefangen. Ich meine, Taves und Landeskog sind ja jetzt auch nicht Dev-Player, sondern gehören schon mit zu den Leistungsträgern. Man hat gemerkt jetzt so die letzten anderthalb Wochen, da gab es schon so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Krise, also wenn man sich die Niederlagen auch einzeln anschaut in den letzten Spielen, die sie hatten, gut, gegen Nashville war, ich will nicht sagen Komplettausfall, aber es war wirklich ein schlechtes Spiel einfach. Die anderen Partien, wenn man jetzt in Florida das gesehen hat oder auch, da war die Verletzung zum Beispiel von Landeskog, die Niederlage gegen Tampa Bay, da waren sie mit in den Spielen, die können auch andersrum laufen. Ich glaube, gegen Tampa hatten sie 11-1 Torschüsse. Wenn sie da 1-2-0 in Führung gehen, dann läuft das Spiel auch natürlich anders. Und dementsprechend ist da aktuell sehr, sehr wenig, wo man meckern kann. Was mir jetzt aufgefallen ist, ich hatte das Spiel gestern gesehen gegen Washington. Sie nehmen tendenziell aktuell leichte Strafen, vor allem im ersten Drittel. Da kannst du dir natürlich so ein bisschen was verbauen. Also das war gestern dann auch schon der Fall, 1-0 geführt, eine blöde Strafe und dann 1-1. Das muss man noch abstellen und in irgendeiner Form das Powerplay in den Griff bekommen. Ansonsten kann man bei der Mannschaft wirklich aktuell nichts meckern. Auch das Goaltending, Scott Wedgwood ist jemand, der zumindest auf dem Zettel stehen sollte irgendwo bei der Vezina Trophy. Ach ja, und die Heatmaps. Also die Heatmap der Fs in der Offensive ist dermaßen rot und tiefrot, auch dann da vorne, wo sie tiefrot sein sollte. Dazu die Defensive sehr, sehr blau, teilweise dunkelblau. Es ist eine überragende Saison bis hierhin. Die Gefahr ist natürlich da, dass das viel zu früh kommt alles und dass ihnen dann so ein bisschen die Puste ausgeht und dass die andere Teams noch nachrüsten. Aber es erinnert viel an 2022 und wenn ich jetzt schon wieder gehört habe, wie gesagt, alles Gerüchte gehört habe, dass sie auch bei Artemi Panarin zumindest mal mit in der Verlosung wären, falls es denn da zu einem Trade kommen könnte, dann ist das sicherlich ein Punkt, wo man sagen muss, das würde ihnen schon nochmal sehr, sehr gut tun, einen weiteren Spieler, sicherlich wäre ein Center idealer, aber Panarin als Spieler, der keinen Druck hat, also man muss ja auch immer sagen, er hat in den Playoffs ja noch nicht so die Leistung gezeigt in den letzten Jahren. Wenn man Panarin als Spieler, der keinen Druck hat, dann irgendwo in der zweiten, dritten Reihe oder in der zweiten Powerplay-Formation oder vielleicht auch in der ersten, weil er die beleben kann, aufstellen kann, das wäre schon super Luxus. Da sind wir noch nicht, dementsprechend schauen wir da mal, aber die Fs bisher mit großem Abstand das beste Team der NHL. Und da gibt es halt sehr, sehr wenig, was eben dann an der Stelle auch not ist. Damit bin ich jetzt durch alle vier Divisions. Und auch da, wie gesagt, der Hinweis, wenn ihr Feedback habt, sehr, sehr gerne einfach nochmal hinten mit reinhören in den Abspann und ansonsten in die Shownotes mit reinschauen. Natürlich gilt auch in diesem Jahr, ich freue mich, wenn ihr was mit einzahlt in den Pod oder wenn ihr auch sogar euch zu einem Abo durchringt bei Steady. Das hilft mir auch. Und da könnt ihr dann den Podcast unterstützen. Und dann bleibt mir noch der kleine Programmhinweis auf Sport Digital. Auf den Donnerstag ab 18.55 Uhr gibt es dort Svenska Hockey Ligan und in diesem Fall am kommenden Donnerstag gibt es das absolute Spitzenspiel Frölunda gegen Skellefteå 1 gegen 2 in der SHL. Da sind wieder einige Draftpicks unterwegs, Spieler, die man auch aus der DEL kennt teilweise. Also wenn ihr da mit reinschauen wollt, am Donnerstag ab 18.55 Uhr, 19 Uhr ist glaube ich Puckdrop, dann sehr, sehr gerne auf Sport Digital 1 Plus. Und für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.